Dieser hybride Krieg gegen die Menschheit, der sogenannte Dritte Weltkrieg, ist längst im vollen Gange.
Die Leute haben Angst vor dem Krieg.
Weil dagegen wird dann Corona eine Party gewesen sein.
Ein Arzt, der heutzutage in einem dieser neuen Musterungszentren für die Kriegsmusterung tätig ist, ist kein ehrbarer Arzt.
Dafür dürfen wir uns nicht hergeben.
Kein Krieg ohne Ärzte.
Auf klassischem juristischem Wege mit Beschwerden, Urteilen etc. ist es nicht möglich, einen Krieg zu stoppen.
Die Täter müssen jetzt schon sehen, dass das, was sie tun, nämlich die Bevölkerung gezielt in Panik und Angst zu versetzen, nachher strafbar sein wird.
Wir können das nicht stoppen, nur die Bürger, wir das Volk.
Lass uns einfach WF, AWF-Botschafter werden und suchen.
Wo ist deine rote Linie?
Was der Gegner immer macht, er spielt auf der Gefühlsebene. Und was wir lange gemacht haben und was teilweise immer noch passiert, wir versuchen rational dagegen vorzugehen. Das wird nicht funktionieren.
Die Leute müssen spüren, was es bedeutet, wenn jemand im Krieg ein Bein verliert, wenn jemand querschnittgelähmt ist, wenn jemand Gesicht weggeblasen hat.
Ihnen muss schlecht werden. Ganz bewusst Grenzen überschreiten.
Es wird eine neue Friedensbewegung geben.
Dann könnten wir eine sehr große Reichweite erzielen und könnten sehr niederschwellig unsere ganzen Zuschauer, das sind Millionen Menschen, animieren, mitzuhelfen, und das wäre eine große Kraft.
Das Potenzial ist gigantisch.
Das Erste und Wichtigste, was gemacht werden sollte in diesen nächsten Jahren, was ja die Aufgabenstellung war, ist eben Gemeinschaften zu bilden und bestehende zu vergrößern.
Wenn eine Regierung einen Krieg will, dann wird sie alles versuchen, um echte und schlagkräftige Demonstrationen zu verhindern. Sie werden sie verbieten und wir werden uns an dieses Verbot nicht halten.
Vor etwas mehr als einem Jahr, liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, trafen sich erstmals relevante und bekannte Persönlichkeiten aus der Aufklärungs- und Freiheitsbewegung beim Alternativ-WEF, um mögliche Zukunftsszenarien zu besprechen und mögliche Ausnahmesituationen zu diskutieren und sich bezüglich der weiteren Herangehensweise damit auszutauschen.
Ja, und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine hochkarätige Arbeitsrunde zusammengesetzt aus verschiedenen Fachbereichen. Zum einen Anwälte und Recht, dann Aktivismus und Aktion. Wir sind natürlich auch alle Medienmacher, also haben wir auch Medien und Macher als eigene Gruppe. Dann Medizin und Gesundheit und natürlich Strategie und Analyse ist auch noch ein Arbeitsschwerpunkt bei uns heute.
Und auch in diesem Jahr haben wir für dieses Planspiel ein konkretes Thema ausgesucht. Es ist das, mit dem sich die Menschen wohl am meisten befassen. Es ist der drohende Krieg. Wie können wir diesen Krieg verhindern? Denn der ist nach allem, was wir wissen, beabsichtigt und wird unverhohlen angesagt. Daran darf es keinen Zweifel geben.
Ja, und es gibt ganz erlauchte Persönlichkeiten in unserer Zeit, die damit nicht hinter den Berg halten. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, sagt, Zitat, die EU bereitet sich auf Kriegswirtschaft vor. Europa muss auf Kriegswirtschaft umstellen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron fällt ins Wort und sagt, wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
Und auch Keir Starmer von der Insel kommt noch mit einer Verlautbarung um die Ecke. Er hat gesagt, Zitat, wir müssen unsere Armee bereit machen, um einen Krieg in Europa zu führen und zu einer kampfbereiten, gepanzerten Nation werden. Ja, und die deutsche Politik von Merz über Kiesewetter bis Strack-Zimmermann sprechen natürlich offen von einer Wehrerfassung für die jungen Männer. Wehrtüchtigkeit ist das neue Schlagwort. Reaktivierung der Wehrpflicht, den Spannungsfall und den Krieg inmitten von Europa. Wir sind nicht mehr im Frieden, heißt es so schön, und bald schon in einem heißen Krieg. Die NATO, die EU und die deutsche Bundeswehr geben da als Zeithorizont das Jahr 2029 vor. Und dann könnte deren Meinung nach der heiße Krieg eben beginnen. Und unser Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt dann eben auch, wir müssen unbedingt bis 2029 kriegstüchtig werden.
Ja, und zwischen heute und diesem Jahr 2029 liegen nur 3 Jahre. 3 Jahre, in denen wir alles daran setzen sollten, dass es eben nicht zu diesem Krieg kommt. Was also tut die Freiheitsbewegung? Was tun diese großen, relevanten Aufklärer hier in dieser Runde, um diese Kriegseskalation zu verhindern. Wir können nicht auf einen Putin, auf einen Trump oder gar einen Zelensky einwirken. Wir können aber dem deutschen und europäischen Establishment in den Arm fallen, wenn sie die Hand zum Schlag erheben wollen. Die Aufgabe in diesem Jahr für unser Planspiel und damit auch für die entsprechenden Arbeitsgruppen lautet: Was tun wir im Jahr 2026, um der Kriegshetze zu begegnen, um die EU nicht kriegstüchtig, sondern friedensfähig zu machen? Kurzum, wie verhindern wir einen Krieg in Mitteleuropa, ehe dieser ausbricht?
Und um das durchzuspielen, bilden Sie, liebe Teilnehmer, Arbeitsgruppen. Sie haben dazu 2 Stunden Zeit, um eben folgende Fragen in diesen Gruppen zu klären. Erster Themenschwerpunkt: 2024 haben wir uns bei dem Alternativ-WEF erstmals in diesen Gruppen gefunden, um Bilder einer freien Welt zu diskutieren. Was hat gut funktioniert seither? Wo sind wir vorangekommen?
Und die zweite relevante Frage, die beantwortet werden darf: Wo werden wir 2026 besser? Und die wir dann auch anschließend unseren Zuschauern, zumindest die Antworten auf diese Frage präsentieren werden, lautet: Was können wir in unserem Bereich, also in dem Bereich, in dem Sie eingeteilt sind, hier in dieser großen Runde besser machen? Und wir stellen dazu 3 konkrete Punkte vor. Die Gruppe Strategie und Analyse ist für eine besondere Aufgabe aus Spezialisten unterschiedlichster Bereiche zusammengestellt. Bitte analysieren Sie die Frage und die Aufgaben aus der Vogelperspektive.
Wie weit ist das System mit seiner Mobilmachung, mit seiner Mobilmachungskampagne bei der Bevölkerung durchgedrungen? Welche Zielgruppen müssen wir für den Widerstand speziell ansprechen? Und vor allem mit welchen Botschaften, über welche Wege können wir da gehen? Wie können die Menschen motiviert werden, dagegen mehr aufzustehen? Und welcher gemeinsame Auftrag ergeht von dieser Runde heute an das AWEF? Bitte fassen Sie da die Antworten kurz, so dass man diese Conclusio in wenigen Minuten vortragen kann. Bestimmen Sie bitte auch einen aus Ihrer Gruppe oder vielleicht auch 2, die Punkte dann vor allem vortragen können. Und im Anschluss werden wir uns natürlich dann alle zusammen darüber austauschen, wie wir die Lösungen aus all diesen einzelnen Fachbereichen zusammenführen können, um dann daraus eben auch wirkmächtige Schritte abzuleiten. Vor allem, wie verhindern wir einen Krieg, ehe dieser von den Kriegstreibern wirklich entfesselt wird?
Das ist die Kernfrage, auf die unsere Zuschauer in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz eine Antwort haben möchten. Das ist die Anforderung an Sie. Sie haben jetzt in den Arbeitsgruppen 2 1/4 Stunden Zeit. Suchen Sie sich gemeinsam einen schönen Platz. Beginnen Sie mit Ihrer Arbeit und dann treffen wir uns hier wieder und lassen nicht etwa die Korken knallen, sondern die Antworten raus. Danke für den Moment und viel Spaß bei der Arbeit.
Die Planspielteilnehmer haben sich in eigenen Arbeitsgruppen verständigt, und zwar in folgenden Gruppen: Anwälte und Recht, Aktivismus und Aktion, Medien und Macher, Medizin und Gesundheit, Strategie und Analyse. Über 2 Stunden lang wurde die bisherige Zusammenarbeit analysiert und bewertet und besprochen, was künftig noch besser laufen soll. Dabei fielen die Schlussfolgerungen recht unterschiedlich aus. Thomas Iglinski und Robert Stein haben während der Besprechungen Stimmen eingefangen. Die Bedeutung der disziplinenübergreifenden Kooperation betonten alle befragten Persönlichkeiten.
Wichtig ist es, wenn man große Themen angeht, dass man das ganzheitlich angeht, dass man alle Leute einbindet, alle Gesellschaftsgruppen. Und deswegen ist es wichtig, dass da eben auch verschiedene Berufsgruppen miteinander reden. Ärzte, Anwälte, Juristen, Medienleute, Aktivisten. Es ist einfach wichtig, dass man sich vernetzt und das bespricht, weil man da auch Output und Input von anderen Gruppen kriegt und das auch einbauen kann in die eigene Weltanschauung natürlich wieder, ja.
Flavio, du bist zum ersten Mal hier beim AWEF und triffst jetzt hier auch viele unserer Kollegen. Wie ist das für dich, mit all den alternativen Medienkanälen zusammenzukommen?
Ja, erstmal ist es eine ganz große, besondere Dynamik, die hier ist. Wir spüren gerade, dass die andere Seite sich organisiert und sich etwas zuspitzt. Da müssen wir uns vorbereiten. Und es ist wirklich wichtig, dass jetzt auch alle kritischen Medienschaffenden hier zusammenkommen und sich überlegen, wie können wir in Zukunft noch besseren Journalismus machen, wie können wir uns auch organisieren, um auf das gefasst zu sein, was womöglich in Zukunft auf uns zukommen wird.
Wir stehen jetzt bei der Gruppe der Juristen und lieber Markus, mich interessiert die Frage, was hat sich denn in diesem Jahr so getan, nachfolgend aus dem ersten Alternativ-WEF? Bist du dann generell mit dem Ergebnis und der Zusammenarbeit zufrieden?
Na gut, es ist jetzt noch ein bisschen früh, um das abschließend zu bewerten, weil wir jetzt heute erst angefangen haben. Es ist sicherlich wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen. Was man jetzt bei dem heutigen Thema am Ende wirklich jetzt vor allem aus unserem Bereich machen kann, das versuchen wir gerade so ein bisschen rauszukriegen, was natürlich relativ schwierig ist, weil wir alle schon so ein bisschen der Meinung sind, dass diesen Rechtsstaat, den wir momentan haben, dass man den halt sehr gut außer Kraft setzen kann. Und wenn halt dann das im Bereich Krieg geht, dann wird wahrscheinlich unsere Schlussfolgerung am Ende sein, dass man da dann mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht mehr weiterkommt. Weil dann herrscht Kriegsrecht. Also die Frage ist eher, wo setzen wir an? Wir müssen eigentlich viel früher ansetzen. Also man darf sich nicht die Illusion hingeben, dass dann irgendjemand sich schlaue rechtliche Themen einfallen lässt und dass man da solche Pläne dann am Ende verhindert. Das ist jetzt hier so ein bisschen die Kunst, worüber wir gerade diskutieren. Wo setzt man an und was kann man gerade auf der juristischen Ebene machen? Und ich glaube, wichtiger ist es meines Erachtens, dass man hier an der propagandistischen Ebene so ansetzt. Also wie verhindert man, dass diejenigen, die am Krieg profitieren, ihre Propaganda so lange fahren können, bis zu einem Punkt sind, wo sie den dann durchsetzen können oder zumindest das Angstlevel in der Bevölkerung so hoch halten, dass sie auch andere Ziele damit erreichen. Das könnte ja auch sein.
Konstruktive Diskussionen auf Augenhöhe, auch wenn man keineswegs immer einer Meinung ist. Die Teilnehmer aus der Gruppe Strategie und Analyse hatten die Aufgabe, das Vorankommen aller Arbeitsgruppen zu bewerten. Dabei wurde klar, nicht alle Gruppen kommen gleichermaßen vorwärts und es darf 2026 noch manches verbessert werden.
Neben mir steht jetzt Erich Hambach von der Gruppe der Analysten und Strategen. Lieber Erich, du warst auch im vergangenen Jahr schon Gast beim Alternativ-WEF. Jetzt bist du in einer neuen Gruppe. Wenn du jetzt mal nur zurückblickst auf dieses Jahr, das hinter uns liegt, wie siehst du denn die Zusammenarbeit im Alternativ-WEF? Sind da Fortschritte zu erkennen? Bringt diese Zusammenkunft wirklich etwas Positives auf den Weg?
Also sowohl kurz-, mittel-, langfristig bringt es auf jeden Fall etwas auf den Weg, auch wenn es je nach Fachbereich noch sehr große Unterschiede erkennbar gibt. Beispielsweise im Bereich der Medien tut sich sehr viel. In meinem Fachbereich, im Bereich der Wirtschaft, Finanzen, ist die Kooperation eher gebremst. Aber grundsätzlich geht es in eine gute Richtung. Aber wir haben da noch eine Menge vor uns.
Worauf führst du das zurück, dass es gerade im Bereich der Gruppe der Wirtschaftsfachleute ein bisschen schleppender vorangeht?
Naja, zum einen hat jeder viel um die Ohren, das ist auch verständlich, aber die Egos sind auch nicht gerade die kleinsten, gerade auch in der Aufklärungsszene. Und es wird immer dann nach vorne gestellt, die Probleme der Welt, und die Lösung ist dann eben der eigene Investmentfonds oder eigene Produkte. Und wenn man dann mal die Fragen stellt, wie können wir es denn für alle Menschen lösen, da gehen die Meinungen weit auseinander. Also es gibt da keine Einigkeit, was wäre denn ein neues Geldsystem, das wirklich fair und ausgeglichen wäre. Wie kriegen wir denn einen Neustart hin? Werden dann die Reichen ihr Vermögen abgeben, den Armen die Schulden erlassen und wir starten bei Null mit Guthaben X für jeden? Da ist dann Schweigen im Saal. Also da gibt's einfach verschiedene Interessen und da dürfen die Egos noch zurücktreten und dass wir uns mehr aufs kollektive Problem und die Lösungen konzentrieren.
Dann sage ich vielen Dank für den Moment, Erich Hambach, und für unsere Zuschauer sei gesagt, es gibt ein interessantes Panel, wo es eben auch um das Geldsystem von morgen geht. Wir sprechen hier auch über Edelmetalle, wir sprechen hier auch über Krypto. Also es gibt sehenswerte Panels für Sie. Hinter uns, liebe Zuschauer, sitzen die Medienmacher, denen ja auch eine ganz große Bedeutung zukommt beim Alternativ-WEF.
Und einer aus dieser Gruppe steht neben mir, das ist Elias Sasek. Elias, du warst auch im vergangenen Jahr schon dabei bei der Premiere. Wir wollen jetzt noch nicht darüber sprechen, was ihr gerade ausarbeitet, was das neue Jahr bringt, sondern mich interessiert eher so die Antwort auf die Frage, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung in diesen vergangenen 12 Monaten hervorgehend aus eurem ersten Treffen?
Das Fazit ist, dass es eine gute Entwicklung ist soweit, auch wenn die Gespräche immer kontrovers verlaufen und nicht immer die gleiche Meinung herrscht über die Punkte, ist es doch interessant, wie wir doch am Schluss immer wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Und das ist eine sehr gute Entwicklung soweit, aber es muss ja auch so sein. Wenn alles ein Einheitsbrei wird, alle die gleichen Meinungen haben, dann sind wir nicht mehr eigenständige Medien, und das ist ja auch das AWEF, dass wir nicht eine gemeinsame Meinung haben, aber gemeinsam in die gleiche Schlagrichtung ziehen, und diese gemeinsame Schlagrichtung erkenne ich in allen Themen, die wir miteinander durchgehen. Wie gesagt, der Krieg steht vor der Tür, 2029, das Planspiel sagt es, jetzt müssen wir einfach zusammenhalten und auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zur Durchbruchsgewalt durchkommen, zur gemeinsamen Wirkkraft, und ich sehe super Entwicklungen, super Fortschritte, ja.
Über das nächste Jahr werden wir gleich noch sprechen, wenn wir eure Schlussvorträge anhören. Was mich noch interessiert, nimm unsere Zuschauer mal ein bisschen mit, Elias. Wir wissen ja, dass es mittlerweile eine sogenannte Chefredakteurskonferenz gibt. Ihr trefft euch regelmäßig. Du hast gerade schon verraten, da ist man nicht immer einer Meinung. Spielen da die Egos der Chefredakteure eine Rolle? Und wie schafft man es am Ende dennoch, zu einem Konsens zu kommen und dann gemeinsam in der Öffentlichkeit natürlich auch die entsprechenden Botschaften zu entsenden?
Ich glaube, es geht gerade darum, dass man nicht die gleiche Meinung haben muss, sondern sich in den roten Fäden der Weltpolitik einig sein muss. Und da merkt man, es geht gar nicht darum, was der eine zum anderen Detailthema sieht, sondern es geht um die ganz großen roten Fäden, um die gemeinsame Weltentwicklung. Und da sind wir uns alle einig, dass die Freiheit beschnitten wird, der Bürger, dass das Krieg auf dem Programm steht. Und wenn man diese eine Schlagrichtung sieht, dann sind die Details gar nicht wichtig. Und das Wichtigste ist ja eben, einfach miteinander Präsenz zu zeigen und miteinander eine Front gegen diese Entwicklungen zu stellen. Und jede Möglichkeit, die es gibt, zusammen zu sprechen, sei es in diesen virtuellen Meetings, jetzt hier gemeinsam, bringt uns immer wieder einen Schritt vorwärts, ja.
Wie empfindest du so die Atmosphäre, wenn die Mediziner, die Juristen, die Aktivisten und die Medienmacher zusammenkommen? Ich habe so das Gefühl, dass sich viele, die sich heute wieder gesehen haben, seit dem letzten Jahr das erste Mal wieder, sofort eine positive Stimmung hatten, dass sie sich gefreut haben aufeinander, dass sie auch die Arbeit sehr wichtig nehmen. Wie empfindest du das?
Empfinde ich genauso. Es ist ein Riesenunterschied, ob man sich virtuell trifft in einem Meeting gemeinsam oder sich wirklich von Angesicht zu Angesicht entgegensteht, ist ein sehr großer Unterschied. Und darum ist es eine sehr gute Plattform, hier direkt vor Ort zu sehen, wie sich diese Leute verbinden. Und ich glaube, auch so im direkten Gespräch auf dem gleichen Sofa ist die Verbindung viel näher, aufeinander einzugehen, als eben vor einer Webcam, wo man sich gar nicht so spürt und es auch knorksiger werden kann. Im Hintergrund klingelt noch das Telefon oder die Kinder springen im Raum herum, und hier konzentrieren wir uns ganz auf das Thema, sind uns näher, sehen uns direkt in die Augen, ist optimal. Und was ich hier mitkriege von den einzelnen Gruppen, bedeutet darauf hin, dass es große Fortschritte geben wird. Ich behaupte mal größere Fortschritte, exponentieller Wachstum zu den Fortschritten vom letzten Jahr, obwohl letztes Jahr auch schon beachtliche Fortschritte zu sehen waren.
Frank, du warst letztes Jahr auch mit beim ersten AWEF hier in Prag. Wenn du zurückschaust und ein Fazit ziehen möchtest, so über die erste Kooperation zwischen den einzelnen freien Medien, ist es mittel-, kurz-, langfristig von Erfolg gekrönt? Kann man da schon was sehen? Bringt es überhaupt was?
Es bringt auf jeden Fall was, hinter den Kulissen miteinander ins Gespräch zu kommen und auch so ein paar grundlegende Dinge zu besprechen. Im Endeffekt haben wir aber auch schon letztes Jahr festgestellt, wir sind alles auch individuelle Medienproduzenten, und das soll auch so bleiben. Also da wird es jetzt keinen Zusammenschluss in der Form geben, dass das am Ende alles nur eins ist. Es bleibt pluralistisch, aber wir arbeiten eben daran, auch gemeinsame Projekte in Zukunft anzugehen, weil gemeinsam ist man stärker.
Wenn wir aufs aktuelle Thema schauen, hier drohende Kriegsgefahr, Aufrüstung verbal als auch faktisch, was können wir als freie Medienschaffende tun, um da gegen den Mainstream oder auch insgesamt gegen diesen Zeitgeist anzugehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Genau dafür treffen wir uns ja, um darüber zu sprechen. So ein allgemeines Lösungsrezept dafür gibt es im Moment noch nicht. Es gibt aber viele Ideen, die es wert sind, besprochen zu werden und angegangen zu werden. Aber ins Detail kann man da im Moment noch nicht gehen, so wie das eben so ist. Bevor die Brötchen fertig gebacken sind, brauchen wir sie nicht essen.
Ja, Paul, du warst letztes Jahr auch schon beim alternativen WEF mit dabei. Was würdest du sagen, hat sich diese Kooperation bis jetzt bezahlt gemacht? Lässt sich etwas erkennen, kurz-, mittel- oder langfristig, dass so eine Zusammenarbeit auch wirklich Früchte trägt?
Ja, absolut. Relativ kurze Antwort. Wir haben im letzten Jahr eigentlich, oder ihr habt im letzten Jahr mit der Organisation den Grundstein gelegt dafür, dass ganz viele Menschen aus den freien Medien, die zwar wahnsinnig viel übereinander sprachen oder wussten, dass es sie gibt, sich wirklich mal getroffen haben, sich physisch mal zusammengesetzt haben. Wir haben während Corona gelernt, wie wichtig das ist. Und es haben sich Verbindungen ergeben, die jetzt ganz konkrete Früchte tragen. Mit ganz vielen Kollegen haben andere erstmals Kontakt gehabt durch dieses AWEF. Und das hatte konkrete Früchte getragen, ja.
Zweite Frage konkret zum Planspiel heute. Drohende Kriegsgefahr, Aufrüstung aller Orten, verbal als auch physisch. Was können die freien Medien tun, um dagegen quasi ein Gegenwicht zu bringen?
Vertiefen, was im letzten Jahr begann. Das ist auch unser erstes Fazit jetzt nach den ersten Gesprächen. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen als freie Medien konkret zusammenarbeiten mit einem neuen Projekt, einem neuen Format, die Kraft bündeln, um genau das zu tun, was du gerade angesprochen hast, um die andere Sichtweise, die eben im Mainstream, im staatsmedialen Mainstream fehlt, auch wirklich mit der gleichen Schlagkraft zu präsentieren. Da dürft ihr sehr gespannt sein, was da kommt.
Und nach den internen Arbeitsgesprächen ging es dann wieder zurück in den gemeinsamen Raum, wo dann die Ergebnisse aller Gruppen präsentiert wurden. Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ein herzliches Willkommen zurück hier in der Gruppe, meine Damen, meine Herren. Etwas mehr als 2 Stunden haben sich hier die Protagonisten die Argumente ausgetauscht. Es wurde kontrovers diskutiert, aber auch sehr kreabil, wie ich es zu sagen pflege. Das heißt, mit maximaler Kreativität und Flexibilität an Lösungsmöglichkeiten gearbeitet in der Hauptaufgabenstellung, wie verhindern wir den drohenden Krieg. Zwischendurch haben wir für Sie, liebe Zuschauer, auch ein paar Statements eingefangen. Was hat sich seit dem ersten Alternativ-WEF aus dem vergangenen Jahr bis heute entwickelt? Nun aber geht es um die Kernfrage. Jede Gruppe hat nunmehr 10 Minuten Zeit, das Ergebnis vorzutragen, das erarbeitet wurde. Und wir beginnen mit der Gruppe der Anwälte.
Ja, die Kernfrage ist ja, wie können wir einen Krieg verhindern? Wir Juristen, und da kann ich nur zu der Folgerung kommen, wir Juristen können keinen Krieg verhindern. Wir Juristen konnten auch das Narrativ einer Killerpandemie weder verhindern noch stoppen, noch bis heute trotz aller Erkenntnisse zerstören. Redliche und rechtsstaatlich denkende Juristen kommen nämlich nicht an gegen Korruption, Panikmache und Hysterie und Missbrauch von Wissenschaft, Medien und Recht. Corona hat meisterhaft gezeigt, wie mit diesen Maßnahmen die Welt völlig auf den Kopf gestellt wurde. Und dasselbe passiert jetzt auch mit dem Kriegsgebrüll. Es sind erneut Panikmache, Missbrauch der Medien und Korruption, die uns vermutlich in einen Krieg führen. Erneut werden die Regelungen des Grundgesetzes, jetzt vermutlich zum Spannungsfall, zur Feststellung eines Verteidigungsfalls, missachtet und missbraucht werden. Dieser Missbrauch des Rechts, diese Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit werden skrupellos weitergehen. Wir können das nicht stoppen, nur die Bürger, wir, das Volk, können das stoppen. Danke.
wie meine Vorrednerin schon richtig gesagt hat, auf juristischem, klassischem juristischem Wege mit Beschwerden, Urteilen etc. ist es nicht möglich, einen Krieg zu stoppen. Recht kann hier nur sinnvoll angewandt werden, wenn man sagt, Recht ist ein Instrument, meinetwegen Recht ist eine Waffe. Recht als Mittel zur Reduktion der Ressourcen des Gegners, die Verwaltung belasten durch eine entsprechende Zahl an Anträgen, die Verwaltung belasten durch die Notwendigkeit des Staates, hier mehr Personal aufzustellen, dass er zahlen muss aus Geld, das er nicht hat, oder dass er woanders abziehen muss, wo er es brauchen würde. In dem Sinne, Recht als Instrument kann Sinn machen. Recht direkt in dem Sinne, wir klagen gegen einen Angriff eines Staates, ist absolut unsinnig. Darauf darf man keine Ressourcen aufwenden. Nächster Punkt, wie die Vorrednerin richtig gesagt hat, wir brauchen die Mitwirkung der Bürger. Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, Denial of Service, wir machen euch so viele Anträge, dass ihr in ihnen untergeht, dann brauche ich 20.000 Leute, die mitspielen. Wie kann ich jetzt die Leute ansprechen? Erfahrungsgemäß nicht auf rein rational wissenschaftlichem Wege. Das geht nicht, das interessiert sie nicht. Emotionaliter, Beispiel aus dem Umweltschutz. Da hat man nicht Erfolg gehabt damit, dass irgendjemand eine Konferenz abgehalten hätte und gesagt hätte, bei jetzigem Gehen wird die Durchschnittstemperatur um 3,49 Grad steigen, sondern man hat da einfach eine Eisscholle gezeigt mit einem Eisbären und gesagt, wollt ihr, dass dieser Eisbär verhungert? Das spricht das Volk an. Und wir Juristen müssen lernen, unsere Thesen in gleicher Weise darzubieten, dann werden sie auch verstanden.
Wir Juristen kommen nicht umhin anzuerkennen, dass das jetzige Thema, ein drohender Krieg, etwas ganz anderes ist als das, was wir vor einigen Jahren mit Corona erlebt haben. Allerdings gleichen sich eben doch einige Beobachtungen, die man machen kann. Und was sich auf jeden Fall wiederholt, ist der Anknüpfungspunkt, der öffentlich wahrnehmbar ist. Es ist nämlich die Angst. Die Angst, die in diesem Fall, wie im letzten Fall, wie übrigens auch im Falle vieler anderer Krisen, über die wir zu sprechen haben, in diesem Fall staatlicherseits herbeigeführt, ausgelöst wurde. Und über diesen Punkt haben wir uns auch Gedanken gemacht, was kann von juristischer Seite aus getan werden, vielleicht eben jetzt auch schon im Vorfeld, solange es eben noch nicht der Krieg ist, sondern nur die Kriegstauglichkeit, die hergestellt werden muss in der Bevölkerung. Es geht darum, zu vermeiden, dass Regierungen, staatliche Organisationen geplant und gezielt Angst pflanzen, indem sie beispielsweise Schockstrategien in der Bevölkerung platzieren, um so diese Bereitschaft zur Kriegstauglichkeit überhaupt erst herzustellen. Das, wenn das durch Regierungen geschieht, dann ist es nach unserer Auffassung, wenn es planvoll geschieht, eine Maßnahme, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen ist. Und die ganz konkrete Forderung, die wir hier aufstellen, besteht darin, dass internationale Verträge wie beispielsweise das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ergänzt werden muss, um eine entsprechende Passage, die festlegt, das Einpflanzen von Schockstrategien durch Regierungen, das Pflanzen von Angst muss verboten sein. Übrigens, solche Verbrechen gegen die Menschheit verjähren auch nicht und können in einer Nachkrisenordnung, nach jeder Krise kommt eine Nachkrisenzeit, dann entsprechend verfolgt werden. Ganz klar, die Täter müssen jetzt schon sehen, dass das, was sie tun, nämlich die Bevölkerung gezielt in Panik und Angst zu versetzen, nachher strafbar sein wird.
Ja, so kann man auch ein klein wenig die heutigen Täter auf der Angstebene erreichen, weil das muss man, also was nicht funktioniert, das hat bei Corona nicht funktioniert, ist, wenn wir immer nur mit Argumenten gegen Schockstrategien, gegen Emotionen vorgehen. Was der Gegner immer macht, er spielt auf der Gefühlsebene, und was wir lange gemacht haben und was teilweise immer noch passiert, wir versuchen rational dagegen vorzugehen. Das wird nicht funktionieren. So funktioniert auch Propaganda nicht, so funktioniert Kriegspropaganda nicht. Wir können natürlich im Bereich des Normstaats denen relativ viele Steine in den Weg legen. Das geht auch im Vorfeld. Da kann man auch versuchen, einzelne Player rechtlich anzugehen. Das machen auch viele von uns, das mache ich auch selber. Aber man darf sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass man damit dann, wenn der Staat wirklich den Schalter umlegen kann, das heißt, wenn er an den Punkt kommt, die Bevölkerung so weit zu haben, dass er jetzt tatsächlich Krieg durchsetzen kann, dann kommt man mit dieser Strategie nicht weiter. Das heißt, man kann im Vorfeld die Menschen sensibilisieren, man kann ihnen helfen bei Kriegsdienstverweigerung, bei lustigerweise jetzt in Deutschland mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Aber die werden all diese Regeln, die man nutzen kann, in dem Moment, wo die den Schalter umstellen, wird das nicht mehr interessieren. Die Gerichte bauen jetzt schon vor. Das merkt man bei vielen Entscheidungen. Also man darf sich nicht diese Illusion hingeben, dass wir dann hier irgendwie juristisch viel anrichten können. Das können wir nicht. Das können wir im Vorfeld ein Stück weit. Aber wenn dieser Fall eintreten sollte, sind wir da nicht mehr in einer Position, wo wir viel machen können. Weil dagegen wird dann Corona eine Party gewesen sein. Das muss einem ganz klar sein. Wenn mal der Spannungsfall eintritt oder der Kriegsfall, dann wird hier ein ganz anderes Spiel gespielt, das natürlich kein Spiel ist. Und deswegen an der Stelle muss man auch das Volk vom Mindset her ein bisschen abholen und auch ehrlich bleiben. Wir können sehr, sehr viel versuchen im Vorfeld, aber wir müssen den Leuten auch klar machen, falls wir das nicht schaffen, dann braucht man einen Plan B und dann muss man im Zweifel auch die Möglichkeit haben, sich da rauszuziehen. Ich sage das auch ganz oft den jungen Leuten, entzieht diesem System euer Geld, entzieht ihm die Wehrkraft, weil auch so kann man einen Gegner, der Krieg spielen will oder Krieg machen will, am Ende aufhalten. Also es wäre jetzt von uns falsch zu sagen, wir können das auf einer rechtlichen Ebene aufhalten, das können wir nicht. Wir können ein bisschen aufklären, das machen wir auch und wir können damit hoffentlich genug Menschen inspirieren. Und dann muss jeder für sich auch einfach einen Weg finden, wie er zur Not damit umgeht. Und das ist ganz, ganz viel Mindset, dass ich im Vorfeld mich auf eine Situation einstelle. Und dann kann man auch versuchen, dort die Dinge möglichst gut zu verhindern. Aber verlasst euch bitte nicht auf die Juristen, dass die das für euch regeln können. Das wird nicht passieren, das ist nicht möglich.
Ja, konkret können wir die Menschen unterstützen bei Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksbegehren und Volksentscheiden, insbesondere bei Änderungen der Landesverfassungen zu mehr direkter und dezentraler Demokratie, damit auf lokaler Ebene jederzeit der Krieg verhindert werden kann. Wir gehen davon aus, wenn wir etwas machen können, können wir das nur auf lokaler Ebene machen und auf lokaler Ebene sollten wir da arbeiten. Und ein Satz zum Schluss. Wenn wir wirklich den Krieg verhindern wollen, gehört der nachfolgende Satz in das Grundgesetz, in die österreichische Verfassung und in die Schweizer Verfassung. Das Recht der Bürgerinnen und Bürger, Waffen zu besitzen und im Rahmen der Gesetze zu tragen, wird gewährleistet.
Vielen Dank für die Beiträge. Und wir gehen weiter dann jetzt zur Gruppe von Aktivismus und Aktion. Und da darf ich das Wort übergeben.
Ja. Karl Humitsch, Christian Oesch, Martin Rutter, Martin Sellner und ich, Anselm Lenz, haben uns zusammengefunden, um darüber zu sprechen, inwiefern Aktivisten und Aktivistinnen einen Krieg verhindern könnten, der ja ganz offensichtlich bis 2029 geplant zu sein scheint. Und wir haben die Antwort, ja, unter Umständen können Aktivisten einen Krieg verhindern, zumindest die Durchführbarkeit eines Krieges und die Vorbereitungen zur Kriegsdurchführung auf jeden Fall stören und zudem die sozusagen die Durchdringung im Volk reduzieren von Kriegspropaganda und von dem Anschein einer allgemeinen Unterstützung für diese Kriegsvorbereitungen. Seit Jahren hören wir, die wir uns schon mit Bewegungen ganz gut auskennen und seit Jahren, sprich zum Beispiel seit Corona, in Bewegungen teilnehmen oder sie selber auch mit voranbringen. Man müsste mal eine neue Bewegung gründen. Es müsste mal eine neue Friedensbewegung geben. Und jetzt ist es an der Zeit. Es ist soweit. Es wird eine neue Friedensbewegung geben. Und zwar unter dem Signet, unter dem Logo der roten Linie. Was ist deine rote Linie? Wäre eine solche Frage, die dann zu beantworten wäre durch jede und jeden Einzelnen. Und das wäre dann auch symbolisch zu kennzeichnen. Die rote Linie kam schon in der Bundesrepublik Deutschland auf, als der damalige Bundeskanzler sagte, ich werde ab jetzt keine roten Linien mehr kennen, was also binnen Tagesfrist dazu führte, dass etliche der bundesweiten dezentralen, massenhaften Demonstrationen auftraten mit Logos, mit Bannern. Wir sind die rote Linie. Also wir sind dann diejenigen, die nicht mehr gekannt werden sollten. Wir sind die rote Linie. Zugleich spricht das auch mit bis hierhin und nicht mehr weiter. Und eine solche Vorbereitung eines de facto Angriffskrieges, das es ja wäre, und das derzeit stattfindet, wäre dann der Anlass, mit diesem Logo, mit diesem Begriff der roten Linie weiter zu hantieren, diese rote Linie auszudehnen auf die bestehenden Demonstrationsnetzwerke, die ja bis heute in sehr großer Zahl bundesweit stattfinden, zumindest einzelner Anzahl, auch wenn die Massendemonstrationen so jetzt derzeit nicht feststellbar sind. Aber dieses Netzwerk ist da. Die Leute, die daran teilgenommen haben in den vergangenen 5,5 Jahren, sind alle da. Das Potenzial ist gigantisch. Und auch in dieser internationalen Gruppe mit den geschätzten genannten Kollegen aus dem Bereich Aktivismus, auch in Österreich und der Schweiz, ist ein Potenzial da, das sich auch in den vergangenen 5 Jahren schon gezeigt hat und sich ausagiert hat und bereit steht. So ist zumindest die Hoffnung. Wir können ja hier nicht für alle Leute überall in unseren Ländern sprechen. Das steht uns nicht zu, zumal diese einzelnen dezentralen Gruppen ja auch jeweils ihren eigenen Stolz haben. Ein verbindendes Band kann man ihnen geben. Das wäre die rote Linie. Und dahinter steht auch ein weiter ausgefeiltes Konzept, das sowohl linke als auch sich irgendwie mittig begreifende oder völlig unpolitisch begreifende Leute als auch Rechte zusammenbringen könnte auf der Straße, um wirklich dieses im Grunde finale Interesse, hier nicht in einen Krieg verwickelt zu werden, durchzusetzen. Und insofern wäre das Ziel des Aktivismus 2026 in der Tat, einen Krieg zu verhindern. Das ist auch eine ganz klare Zieldefinition, die dann auch ein messbares Ergebnis zeitigen könnte, wie etwa: Impfzwang muss verhindert werden. Wenn kein Impfzwang kommt, war die Bewegung erfolgreich. Diese Bewegung will also erfolgreich sein und den Krieg tatsächlich verhindern, nachvollziehbarer, messbarer Weise, weil dann dieser Krieg nicht stattfinden wird. Die Rede war natürlich viel davon, wie diese rote Linie in die Welt getragen werden kann. Als Beispiele nenne ich mit Kreide auf der Straße Kreidelinien ziehen. Hier wird die rote Linie gezogen, etwa um militärische Einrichtungen, etwa um Kriegsministerien, etwa durch Slogans auf der Straße, etwa durch, das gibt es auch schon, war schon zu sehen bei Corona-Demonstrationen, weiße Fahnen mit einer schmalen roten Linie, mit den bekannten Transparenten. Also dieses Symbol ist bereits etabliert, es ist breithin anschlussfähig, es hat einen interessanten, einfach verständlichen Sinn. Wo ist deine rote Linie? Hier ist meine rote Linie, hier geht es nicht weiter. Es ist anschlussfähig rechts, links, oben, unten und kann insofern alle hoffentlich mitnehmen. Wer nach Großdemonstrationen fragt und auch nur darin, dass sozusagen die Mobilisierung als erfüllt ansieht, der braucht ein Datum und zuvor noch einen Auslöser. Da gab es jetzt Fragen dazu, wie ein solcher Auslöser geschaffen werden könnte oder wie ein solcher Auslöser wahrgenommen werden könnte, um dann die bereits gut vorbereitete Bewegung entsprechend größer zu machen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wann werden die ersten Einberufungsbescheide, Musterungsbescheide etc. verschickt? In der Bundesrepublik Deutschland, Verzeihung bitte, ist es so, dass für Ende 2026 die ersten Musterungsbescheide zugestellt werden sollen. Das wäre ein Datum, das angesteuert werden könnte. Etabliert hat Michael Ballweg und haben Querdenken den 1. August als großen Demonstrationstag. Dieses Datum wäre durchaus in den Raum zu stellen für eine zu avisierende, dann durchzuführende Großdemonstration. Für die Bundesrepublik wäre das dann in Berlin vermutlich mit dem Kernthema der Friedenspolitik und der Absage an einen großen Krieg. Für Ergänzungen zu diesem großen verbindenden Momentum der roten Linie, die sich allerorten zeitigen sollte und in der auch ein positiv gewendetes Gaslighting zum Tragen kommen könnte, nämlich dass die Wahrnehmung auf einmal in der Welt ist bei Politikern, bei breiten Bevölkerungsschichten, immer wenn eine rote Linie auftritt, könnte das die Friedensbewegung gewesen sein, bis hin dazu, dass ein ICE vorbeifährt und man denkt, diese rote Linie könnte von der Friedensbewegung eingezeichnet worden sein. Das ist der Fall und für Ergänzungen würde ich jetzt eben die internationalen Kollegen noch eben um ihr Wort bitten. Martin Rutter, Christian Oesch, Martin Sellner und Karl Humitsch.
Ja, danke schön. Wenn eine Regierung einen Krieg will, dann wird sie alles versuchen, um echte und schlagkräftige Demonstrationen zu verhindern. Sie werden sie verbieten und wir werden uns an dieses Verbot nicht halten. Sie werden sagen, wir sollen stehen bleiben von der Polizeiseite her und wir werden alles tun, aber nicht stehen bleiben. Sie werden sagen, wir sollen nach rechts gehen und alles, was wir tun werden, ist nicht nach rechts zu gehen. Wir werden uns also nicht an die Spielregeln jener halten, die dann einen Krieg gegen unsere Völker starten wollen. Wir werden das Gegenteil machen, nämlich das Spielfeld verändern und uns durchsetzen.
Ich habe nicht viel mehr zu erwähnen, Christian Oesch hier. Die Schweiz, ohne Neutralität haben wir auch keine Souveränität. Wir sind alle Teil der Gleichschaltung, auch in der Schweiz. Und dieses Konzept ist sicher sehr gut koordinierbar. Es ist anpassungsfähig, es ist eskalierbar und ist auch integrierbar. Also von dem her finde ich auch dieses Konzept sehr unterstützenswert. So, danke.
Martin Sellner aus Wien. Auch wenig hinzuzufügen. Ich danke für die großartige Zusammenfassung. Wir haben im Wesentlichen ein kleines Kampagnenstruktur, eine Kampagnenskizze entworfen. Unter diesem Symbol, unter diesem Begriff der roten Linie mit auch kleineren taktischen Aktionsformen. Warum im Moment, ob wir wollen oder nicht, gibt es diese Massenproteste nicht, seit Jahren nicht. Wann sie wieder ausbrechen, wissen wir nicht. Und daher müssen wir mit dem bestehenden aktivistischen Potenzial, das realistischerweise da ist, andere präzise disruptive Aktionsformen finden. Diese Kampagne könnte von einigen professionellen Aktivisten gestartet werden, wäre dann aber von jedem durchführbar, um diese rote Linie als wiederkehrendes, wieder und wieder wiederholtes Symbol in jede Stadt zu bringen. Als weitere Möglichkeiten kam dann in unserem Gespräch, in unserem Brainstorm hoch, zum Beispiel rote Linien auf weißen T-Shirts, also eine Form gemeinsamer Bekleidung. Rote Linien, die mit Laser Projektionsmaschinen auf Gebäude projiziert werden. Und weiterer Punkt, da wir uns auch wenig Illusionen machen, ähnlich wie die Anwälte, über die Mobilisierung der Massen, wenn noch nichts passiert ist. Die großen Protestbewegungen zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg begannen erst, als die Zahl der Särge, die zurückgeschickt wurden aus Vietnam, sich gehäuft haben. Diese Schocks vorwegzunehmen in kommunikativen Flaschenposten, die aus der Zukunft zurückgeschickt werden, als ein Staat Schuss für eine derartige Kampagne könnte man zahlreiche hochwertig produzierte Deepfake-Videos aus dem Jahr 2029, Tagesschauberichte aus dem Jahr 2029 von Zwangsrekrutierungsmaßnahmen, Massengräbern, Begräbnissen etc. aus dieser Zukunft zurückschicken, um einen Aufwacheffekt zu erzeugen. Soweit unsere Ergebnisse, aber ich glaube, es wurde wirklich sehr, sehr gut von Kollegen Lenz zusammengefasst. Vielen Dank.
Karl Humitsch aus Deutschland, auch Demo-Bewegungen. Wir haben natürlich in der letzten Zeit einige Schwierigkeiten gehabt, Menschen auf die Straße zu bringen, ganz natürlich, weil wir keinen Anlass hatten, nichts Besonderes vorgefallen und deswegen bleibt man halt zu Hause. Das heißt aber nicht, dass die vielen Menschen, die die Bewegung getragen haben in den letzten Jahren, einfach zu Hause bleiben wollen, weil sie desinteressiert sind, sondern es gibt keinen Anlass. Deswegen haben wir zwei Arbeiten. Das eine ist eben, wie gesagt, die rote Linie. Damit ist es ein Tool, mit dem wir täglich arbeiten können im nächsten Jahr, die Menschen an die Situation heranführen und ihnen nahebringen mit den Beispielen, haben wir viele Beispiele zur Hand, mit denen wir vorgehen können, unsere Leute zu motivieren, andere anzusprechen, von mir aus die Linken und welche auch immer. Wir haben einen Krieg, den wir alle gemeinsam auszustehen haben. Da kann man durchaus auf andere Gruppen zugehen, wollen wir versuchen. Und auf der anderen Seite natürlich, die Demos gehen natürlich weiter. Wir werden immer wieder Anlässe haben, werden aber nicht auf gut Glück ein Datum festlegen, sondern die werden uns sicherlich geboten werden, dann greifen wir sie auf. Da leben wir also mit dem, was die Regierung uns anzubieten hat. Die große Verantwortung liegt also ganz eindeutig, wie gesagt wurde, bei den Menschen auf der Straße, dass sie sich informieren und sich auch zur Wehr setzen, friedlich, aber deutlich.
Herzlichen Dank den Aktivisten, den Internationalen. Und damit spielen wir die rote Linie oder wir malen sie ein Stück weiter zu den Medienmachern, die ebenfalls sehr kreativ über 2 Stunden, 10 Minuten die Köpfe zusammengesteckt haben. Und ich glaube, das beginnt jetzt dann gleich mit einer Art Schockmoment.
Ja, wenn das gleich damit anfangen möchte, finde ich gut.
Wir haben das schon die ganze Zeit gehört, dass hier offensichtlich überall klar wurde, dass wir, wenn wir rein mit Fakten über den Kopf gehen, dass das schwierig wird. Und deswegen, ich, der für die Schocktherapie zuständig bin bei den Medien, finde auch, dass wir dem Krieg ein Gesicht geben sollten mit Kampagnen, ich nenne es jetzt mal Bundeswehr-Fake-Kampagnen, dass wir eben zeigen, ein Soldat, und da steht darunter meinetwegen, jetzt Massenmörder werden oder auch jetzt Organspender werden mit einer Blutkonserve daneben. Oder was ich mir gedacht habe, zum Beispiel, früh übt sich Kinder in Soldatenklamotten, ist schon geschminkt, oder auch so kleine Spielzeuge als Panzer. Oder auch Weihnachten, zum Beispiel den Weihnachtsmann, Blut mit der Knarre, Weihnachten 29. Oder alle guten Dinge sind drei, die Zahlen 33, also 14, 18, 33, 45 und dann 29, 30. Also dem Krieg ein Gesicht geben, dass man eben, also was ich, ein Panzer vor einem Kindergarten, Frauen und Kinder zuerst. Solche Dinge, dass man einfach sieht, Krieg ist total brutal, vielleicht auch eine blutige Axt, und einfach so sieht's aus, dass das geschmacklos wird, dass es übel wird, weil das ist das Gesicht des Krieges. Und ja, ein Bild von Berlin 45, da steht dann Stadtbild 30, damit die Leute sich ein Bild davon machen können, was Krieg bedeutet, weil dass die Bundeswehr wirbt, kann nur deswegen funktionieren, weil das alles furchtbar abstrakt ist und man muss die Leute aufrütteln. Ich möchte an eine Kampagne erinnern oder an etwas erinnern, wo ich schon mal gesehen habe, wie es wirkt. Da war eine Künstlerin, die hat vor 20 Jahren auf Kinderspielplätzen ein Malheft ausgebreitet, und da waren nur moderne Waffensysteme drin und haben sich alle furchtbar aufgeregt, dass man das den Kindern nicht geben könne. Aber die 3- bis 4-Jährigen kannten diese Waffensysteme, und zwar beim Namen, was sie konnten. Und da würde ich genauso rangehen, wenn dann jemand sich empört, würde ich immer sagen, Appeasement-Politik. Also man kann ja nicht früh genug üben, andere Menschen umzubringen, für die gute Sache. Und dann eben auch mit so einer Büchse von Haus zu Haus gehen und Erstschlag jetzt. Solche Geschichten, dass die Leute wirklich vor den Kopf geschlagen sind, auch ja, Prothesen in diese Businessmodelle einsteigen. Krieg ist ja ein Riesengeschäft, und warum nicht einsteigen? Das Ganze so geschmacklos fahren, dass die Leute vor den Kopf geschlagen sind, und wenn das irgendjemand nicht gut findet, ist es immer Appeasement-Politik. So, und ich finde, dass man, wenn man so fährt, einfach früh genug in den Krieg einsteigen, warum bis 29 warten? Ja, also auch Schlachthöfe, wo man eben sieht, jetzt unschuldige Tiere töten und sich schon mal ein bisschen trainieren, Blut im Gesicht, das ist das Berufsbild, und dafür begeistern. Und dann wird es den Leuten vielleicht ein bisschen komisch, und jeder, der das nicht so richtig möchte, ist vielleicht ungeeignet als Soldat, und dann bringen wir vielleicht gar nicht so viele Soldaten zusammen. Also mit so einer Art arbeiten, dass die Leute sagen, ist ja wirklich geschmacklos, nee, das ist Krieg. Das ist der Krieg. So, und da ganz bewusst Grenzen überschreiten, weil die meisten Menschen sprechen deswegen nicht darüber, weil es so abstrakt ist. Es darf nicht mehr abstrakt sein. Man muss dem Krieg ein Gesicht geben, also auch Schwerversehrte aus Kriegsgebieten rein und einfach dem Krieg ein Gesicht geben. Peter und so weiter. Ja, Organspendeausweise mit dazu packen, wenn du zur Bundeswehr gehst. Und das Ganze als Bundeswehrkampagne so parken, dass die Leute extrem irritiert sind. Wird wahrscheinlich verboten werden, aber ich würde es einfach trotzdem machen, damit den Leuten übel wird. Ihnen muss schlecht werden, weil damit sie nicht mehr sagen können, ich habe ja nicht gewusst, was es ist. Weil eins ist klar, die Gegenseite wird Filme produzieren, Propagandavideos und Filme produzieren, wo sich junge Helden melden, um Familien zu schützen. Und das muss man unterlaufen, indem man dem Krieg das Gesicht gibt, was der Krieg hat. Das ist einfach ein schmutziges, dreckiges Geschäft, und es geht darum, möglichst effizient viele Menschen umzubringen. Und deswegen auch Waffensysteme abbilden, was die können. Was kann so eine Waffe? Schneller töten. Wie viel Tote bekomme ich da pro Euro? Rechnet sich das? Ja. Wenn man so vorgeht, wird man eine breite Empörungswelle auslösen, vollkommen klar. Man kann auch überfahrene Füchse zeigen mit Kettenfahrzeugen drüber. Da regen sich die Leute drüber auf, weil das Krieg ja auch. Wenn man auf dieser Ebene arbeitet, dass dann sehr viele Tiere auch sterben werden, könnte es sein, dass man Leute erreicht. So, sonst nicht mehr, glaube ich. Ja, also das ist etwas, das ist einfach, das regt die Leute tierisch auf, und wir wollen ja, dass die Leute aufgeregt werden. So viel die Schocktherapie.
Ja, also wir haben uns überlegt, als Medienmacher, jeder mit seiner eigenen Reichweite, wäre es sinnvoll, diese zu bündeln und in gemeinsamen Kampagnen diese Reichweite dann auch zu nutzen. Man könnte zum Beispiel die rote Linie der Aktivisten medial begleiten in einer gemeinsamen Kampagne. Unsere Idee ging auch dahin, vielleicht ein gemeinsames Forum zu schaffen, was wir gemeinsam organisieren, finanzieren und umsetzen, um dort auch Stimmen mit dazu zu holen, vor die Kameras zu holen, die man bis jetzt eher noch nicht dem alternativen Medienlager zuordnen würde. Wir hatten jetzt vor kurzem Dieter Bohlen bei Dominik Kettner gesehen, und wir sind der Meinung, wir könnten in der Lage sein, durch unsere Netzwerke und mittlerweile auch durch unseren Ruf und unsere bisherige Arbeit, da noch viel mehr prominente Gesichter und Influencer gegen den Krieg gewinnen zu können. Eine weitere Idee wäre vielleicht über Crowdfunding auch den öffentlichen Raum zu besetzen, durch Plakatwerbung zum Beispiel. Denn das ist einfach nur eine Sache von Geld, aber so eine große Schlagzeile, Nein zum Krieg, auf großen Werbeflächen auf öffentlichen Plätzen, könnte auf jeden Fall auch nochmal das Bewusstsein schärfen. Und auch hier ist es denkbar, dass wir unsere Zuschauergruppen und unsere Zielgruppen, die wir jeder für sich erreichen, einfach bündeln und unsere Zuschauer dafür auch mehr in die Pflicht nehmen, sowas finanziell zu unterstützen. Weil wenn wir alle gemeinsam für solche Kampagnen auch Gelder sammeln und dem Zuschauer dann auch zeigen, was es im Endeffekt bringt und darüber auch wiederum berichten, zum Beispiel über so eine Plakatkampagne oder eben über die Aktionen der Roten Linie, können wir auf jeden Fall einen Mehrwert schaffen, indem wir einfach unsere Kräfte und Reichweiten bündeln.
Ich darf dazu noch ergänzen, dass wir im Zuge dieser Kampagne uns vorgenommen haben, dass wir das Alternativ-WEF als Träger und Forum wählen wollen, mit Unterstützung aller teilnehmenden Medien. Das bedeutet, wir werden unterschiedliche Werbespots produzieren, die auf der einen Seite mit der Schockwirkung arbeiten, auf der anderen Seite auch mit eher rationaleren Botschaften, aber in jedem Fall immer eine Emotion transportieren, wie es bei einer ordentlichen Werbekampagne eben so ist. Wir haben bei Auf 1 mehrfach solche Flyer aufgelegt, ganz einfach, professionell, zum Druckkostenpreis. Gerade dieser Flyer war erst Ende November im NDR groß berichtet worden. Man soll dann den Notruf wählen, wenn man so einen Flyer bekommt, weil man ja verwirrt sein könnte über Corona-Desinformation. In Summe haben wir über 2 Millionen solche Flyer verkauft an unsere Zuschauer, die dann auch verteilt haben. Also die kaufen dann ein paar hundert Stück und verteilen die in der Region. Und das wollen wir mit unserer gemeinsamen Medienmacht um ein Vielfaches noch steigern. Wenn alle beteiligten Medien, und alle haben sich dazu bekannt, hier mitmachen würden, dass ihre Medien, ihre Projekte von den Einzelpersönlichkeiten auch die entsprechenden Domains angeführt sind in dieser Broschüre, dann könnten wir eine sehr große Reichweite erzielen und könnten sehr niederschwellig unsere ganzen Zuschauer, das sind Millionen Menschen, animieren, mitzuhelfen, und das wäre eine große Kraft. In der redaktionellen Berichterstattung haben wir uns verknappt darauf geeinigt, dass wir die Realität abbilden. Es kam sehr oft auch schon der Begriff Emotion. Das heißt, wir zeigen die Dinge, wie sie wirklich sind. Krieg ist hässlich, Krieg ist brutal. Wir zeigen Veteranen, wir zeigen Verstümmelte. Wir wollen auch vermehrt Militärs vor die Kamera bekommen bei unseren Medien, die den Krieg als etwas Schreckliches beschreiben und auch Russland nicht als den einzigen Bösen. Wir wollen russische Familien zeigen, wir wollen ukrainische Familien zeigen, denn dort überall sind Menschen. Und warum wird das Kaninchen so ungern geschlachtet zu Hause? Weil man es kennt. Und bei uns heißt es immer nur Putin, wir müssen nur Putin angreifen. Wir wollen aber zeigen, dass da drüben Millionen Menschen sind und nicht nur Putin. Das ist im Wesentlichen das, was wir uns auch redaktionell genommen haben. Außerdem werden wir uns einmal mehr darum bemühen, dass die Querfront lebt. Wir benötigen unbedingt auch die Linken. Und wenn sie denn nicht wollen, muss man zeigen, dass sie nicht wollen. Aber Nein zum Krieg ist ein gemeinsamer Nenner. Danach kann man auch gerne wieder streiten.
Ja, und zu guter Letzt kamen wir noch zu dem Schluss, dass wir ein Projekt entwickeln wollen, das wir dem mächtigen Medienapparat, dem Gegenspieler, gegenübersetzen wollen. Wir haben es mit einem extrem mächtigen und großen Mediengegenspieler zu tun, die sogenannten Mainstream-Medien, denen müssen wir uns widersetzen, denn die haben eine enorme Macht, aber mittlerweile haben wir auch eine enorme Macht. Und dieser Macht müssen wir uns bewusst sein, und um diese Reichweite, die wir alle aufgebaut haben über die verschiedenen Kanäle zu nutzen, haben wir geplant, eine einmal pro Monat, einmal pro Quartal ein Medienformat ins Leben zu rufen, bei dem zunächst ein bekannter Stargast auftreten wird, um erstmal die Reichweite zu generieren und auch außerhalb unserer Blase Menschen abzuholen, die eines vereint, nämlich die Überzeugung, dass sie Frieden wollen. Und dieses Format soll genau das umsetzen. Wir wollen ein Format ins Leben rufen, das alle Menschen an einen Tisch bringt, die
die Überzeugung in sich tragen, wir wollen Frieden. Wie wollen wir das machen? Wir wollen zunächst mal unsere technischen Apparate nutzen, um in ganz Deutschland oder vielleicht auch in der Schweiz Gespräche zu führen, kontroverse Gespräche zu führen, bei denen es auch um andere Themen gehen darf. Wir wollen aber zunächst mal die Aufmerksamkeit catchen, abholen mit einem Stargast wie beispielsweise Dieter Bohlen, Monika Gruber, Gerhard Schröder, Viktor Orban, um mal ein paar Namen zu nennen. Und dann soll einmal pro Monat oder wahrscheinlich realistisch gesehen einmal pro Quartal ein kontroverses Gespräch stattfinden, das moderiert wird zwischen zwei Personen. Themen könnten da natürlich über das Thema Krieg und Frieden hinausgehen, beispielsweise Migration, Israel. Und da sind wir einfach der Überzeugung, da müssen wir auch in den alternativen Medien, in den freien Medien Themen setzen. Wir dürfen uns nicht immer vor den Karren spannen lassen und nur das, was von den Mainstream-Medien vorgegeben wird, mit unserer Perspektive wiedergeben, sondern wir müssen eigene Themen setzen und diese Reichweite, die wir aufgebaut haben, dann zunutze machen. Das heißt, es wird dieses Format nicht nur über beispielsweise meinen YouTube-Kanal ausgestrahlt, sondern über alle Kanäle gemeinsam gestreut. Das heißt, es wird ein Tag ausgemacht, sagen wir beispielsweise Sonntagabend, an dem auf 1, Apolut, Nu Wieso und vielleicht auch noch andere YouTube-Kanäle neben meinem dieses Gespräch bringen werden. Das heißt, wir erzielen maximale Reichweite und setzen ein Thema. Und somit nutzen wir unseren Hebel, der uns zur Verfügung steht und werden im besten Fall dazu beitragen, dass wir den Menschen, die noch nicht wissen, wer auf 1 ist, die noch nicht wissen, wer Nu Wieso ist oder die auch meinen YouTube-Kanal oder vielleicht die vielen anderen noch nicht kennen, dass diese Menschen aufwachen und erkennen, in was für brisanten Zeiten wir leben. Wir werden dazu natürlich alles in unserer Macht Stehende tun, um auch an Persönlichkeiten zu kommen, die noch nicht so verbrannt sind, wie beispielsweise eben ein Gerhard Schröder, eine Monika Gruber oder jetzt ein Dieter Bohlen. Oder Dieter Hallervorden, Sarah Wagenknecht, es gibt ganz viele, die vielleicht nicht unbedingt mit uns reden wollen, aber wenn wir diese Benchmark setzen, wenn wir diese Reichweite garantieren, die wir haben, dann werden wir sie wie ein Magnet zu uns ins Studio ziehen. Da können sie sich gar nicht mehr gegen wehren. Und das ist die Strategie. Dankeschön.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Vielen Dank für diese ganzen Ideen. Ich glaube, so eine Schockkampagne ist in der heutigen Zeit mit diesen kurzlebigen Memes vielleicht die richtige Strategie, um auch junge Leute zu erreichen. Jeder sitzt vor diesen kurzen Infohäppchen und da kann man dann auch die Emotionen mit aufnehmen, wie es angeklungen ist mit den Bildern von Bergamo. Wir müssen genau gegenteilige Bilder schaffen, den Krieg als das darstellen, was es eigentlich ist. Also großartige Kampagne, finde ich super. Jetzt gehen wir aber weiter zur nächsten unserer Arbeitsgruppen. Ich möchte die Mediziner, die Arbeitsgruppe Medizin und Gesundheit jetzt fragen, was sind eure großen Conclusios?
Kriege passieren nicht, Kriege werden gemacht. Wir Ärzte wollen mit 6 Punkten aufklären. Die 6 Punkte sind: erstens, womit? Verführungs- und Korruptionsgeld. Der 2. Punkt ist dann: kein Krieg ohne Ärzte. 3. Punkt, Krieg ist ungesund. 4. Punkt, Mütter fürs Leben, für die Gesundheit und gegen das Töten. Fünfter Punkt, Impfgeschädigte, Kriegsgeschädigte. Und der sechste Punkt wird dann ein positiver sein. Es ist attraktiv, mutig zu sein. Ich fange mit dem ersten Punkt an. Kriege passieren nicht, Kriege werden gemacht. Womit? Mit Verführungs- und Korruptionsgeld. Und das haben wir gerade im Gesundheitswesen ja gerade mit der Corona-Panik erlebt. Wie wurde sie denn reingedrückt? Mit Extrabudget, liebe Kollegen. Ja, Geld für die Arztpraxen, extra Geld, Geld für die Krankenhäuser und vieles mehr. Geld für die PCR-Tests, Geld für die Masken, viel extra Geld. Und jetzt erleben wir, es gibt ganz viel Geld für Rüstung. Die Produzenten, ja, selbst wenn sie Reifen oder Küchen produzieren, können es für ein Vielfaches jetzt verkaufen. Ja? Nehmen Sie das Korruptionsgeld nicht an. Das ist die Hauptbotschaft dabei. Und was kann jeder Einzelne tun? Jeder Einzelne jetzt kann an seinem Arbeitsplatz, kann in seinem Betrieb, in den Gesundheitseinrichtungen, jetzt mit den Mitarbeitern, mit seinen Kollegen diskutieren und sagen, nein, wir wollen kein Rüstungsbetrieb sein. Nein, wir wollen Chefarzt. Wir wollen kein Kriegshospital sein. Und die Mitarbeiter von Porsche, die haben das auch schon vorbildlich gemacht. Chef, nein, wir wollen keine Rüstungsproduktion. Wir sägen uns den eigenen Ast ab. Und zum Schluss dieses Punktes, ja, das Extrabudget. Ja, was wird jetzt aufgebaut? Ich bin ja selber noch Reserveoffizier der Bundeswehr. Es gibt keine Musterungszentren mehr, so wie sie es damals auch in den 80ern gegeben hat. Jetzt sollen 12 neue aufgebaut werden. Und ich kann jetzt schon sagen, ein Arzt, der heutzutage in einem dieser neuen Musterungszentren für die Kriegsmusterung tätig ist, ist kein ehrbarer Arzt. Und damit zur Überleitung zum zweiten Punkt, zu meinem geschätzten Kollegen Hannes Stracher, kein Krieg ohne Ärzte.
Was ist darunter zu verstehen, kein Krieg ohne Ärzte? Ich möchte ein paar Zahlen vorneweg führen. Laut EU-Kommission werden im Jahr 2030 in der Europäischen Union 4,1 Millionen Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen fehlen. 4,1 Millionen. Derzeit haben wir in der EU pro 100.000 Einwohner 11,5 Intensivbetten nur mehr. Das heißt, unsere Gesundheitssysteme sind über Jahrzehnte heruntergefahren worden. Derzeit ist die Europäische Union, die meisten Länder, Deutschland, Österreich, nicht einmal mehr in der Lage, den Regelbetrieb normal aufzuhalten. Deutschland droht 3/4 der Krankenhäuser, dass sie pleite sind. In Österreich sterben Leute, weil sie keine Notaufnahmen mehr bekommen. Das heißt, der Punkt ist, ganz einfach, aus medizinischer Sicht ist die Europäische Union derzeit gar nicht in der Lage, einen Krieg gegen Russland zu führen. Wie soll das gehen? Wir können nicht den Regelbetrieb machen. Jede medizinische Krise, die jetzt noch kommen würde, würde zum kompletten Zusammenbruch führen der medizinischen Versorgung. Stellen Sie sich vor, Ärzte, Schwestern irgendwo in der Ukraine die dort Soldaten versorgen, die fehlen da. Die Leute sind völlig unterversorgt. Das muss man den Leuten klar machen. Und das den Leuten klar zu machen ist, und das ist unser großer Vorteil, ist nicht schwer. Warum? Vor einigen Wochen war eine große Umfrage in Österreich, da sind die Leute gefragt worden, die wichtigsten Themen, die die Leute haben. Und das wichtigste Thema, ist kein Scherz, war Gesundheit und Pflege in Österreich. 82% war das wichtigste Thema. Vor Teuerung, vor Wirtschaft, vor Migration, vor Krieg, vor allem anderen. Das ist momentan ein Thema, das den Leuten unter den Nägeln brennt überall. Die Versorgung ist schlecht, sie bekommen keine Termine mehr etc. Und deswegen ist es auch einfach, die Leute anzusprechen. Und deswegen auch das Motto, Krieg ist ungesund. Das ist nicht etwas, was man nur weiß, das merkt man mittlerweile auch. Das spüren die Leute und da müssen die Leute angesprochen werden. Und was uns eben auch, unsere Idee war, als einfaches Beispiel an Bildern, die man da transportieren kann. Jeder weiß, wie effektiv es war, wie die Impfopfer gesprochen haben in den Medien, in den Fernsehen. Die Leute, denen kann man Studien, Publikationen bringen über Impfopfer, okay, interessiert sie nicht. Aber wenn in der Familie jemand ist, ein Freund, ein Bekannter erzählt, wie es ihm geht, wenn das im Fernsehen Leute erzählen, dann wirkt es. Und das hat viele Leute bewegt. Und das Gleiche kann man mit Kriegsopfern machen. Und das muss man auch machen. Die Leute müssen spüren, was es bedeutet, wenn jemand im Krieg ein Bein verliert, wenn jemand querschnittgelähmt ist, wenn jemand Gesicht weggeblasen hat, etc. Die Leute müssen das spüren. Es müssen auch Emotionen angeregt werden. Und Corona hat eins gezeigt, Angst
ist extrem effektiv. Und wir können jetzt den Spieß ganz einfach umdrehen. Wir können ganz einfach die berechtigte Angst vor dem Krieg machen. Die Leute haben Angst vor dem Krieg. Sie wissen ja, was das bedeutet. Sie wissen, was das anrichten kann. Und allein, wie man, ich verstehe als Arzt sowieso nicht, wie man auf die Idee kommen kann, und das muss man auch erklären, dass jemand denkt, dass die Europäische Union, die NATO, gegen die größte Atommacht der Welt einen Krieg führen, vom Zaun brechen oder führen will. Wie soll das gehen? Ich meine, wenn das richtig eskaliert, ist die Sache in Europa für ihn 30 Minuten erledigt und dann ist für 3 Millionen Jahre Ende Licht im Schacht. Das muss man den Leuten klar machen. Und das verstehen sie auch und davor haben sie auch Angst. Und diese Angst ist berechtigt und das muss man machen. Und abschließend möchte ich nur sagen, man muss den Leuten klar machen, dass es einfach wichtig ist, dass wir alle, auch als Ärzte, aber auch jeder in der Gesellschaft, für die Gesellschaft arbeitet, für die Familien, für unsere Kinder und nicht für den Krieg. Dafür dürfen wir uns nicht hergeben.
Ja, als Gynäkologe weiß ich, dass Frauen, Mütter seit Urzeit die Hüter des Lebens sind und die Hauptarbeit bei der Entstehung des Kindes schon mal leisten, Schwangerschaft, Wehen, Geburt, womit ich den Zeugungsakt des Mannes nicht herunterwürdigen will. Aber sie leisten auch die Hauptarbeit beim Aufziehen, bei der Erziehung der Kinder. Sie sind die Ansprechpartner in gesundheitlichen Fragen, in den Familien, in der Regel zumindest. Und sie haben die engste emotionale Bindung zu ihren Kindern, Mutterliebe in beiden Richtungen. Und sie wollen eins mit Sicherheit nicht, sie wollen ihre Kinder, ihre geliebten Kinder mit Sicherheit nicht auf einem Schlachtfeld elendiglich sterben sehen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine starke Bewegung, die sich nennen könnte Frauen, Mütter, Großmütter für Frieden. Das würde eine tolle Wirkung haben. Das heißt nicht, dass wir nicht eine generelle Friedensbewegung brauchen, aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn es so eine Gruppe gäbe, Frauen, Mütter, Großmütter für Frieden. Das klingt besser für meine, aus meiner Sicht als gegen den Krieg. Und damit uns der Punkt 5, den wir ausgearbeitet haben, damit uns allen bewusst wird, das ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden, was Krieg wirklich bedeutet, müssen wir das wirklich, dass es nicht lustig ist und nicht cool ist, wie es den Kindern in den Schulen vermittelt wird bei der Werbung für die Rekrutierung bei der Bundeswehr, sondern dass es eben ganz das Gegenteil ist, dass hier scheußliche Dinge passieren, müssen wir ihnen, wie schon angesprochen, die Realität des Krieges drastisch mit ungeschönten Bildern vor Augen führen. Und ich denke an eine Kampagne, die wir von Seiten MBGFD gemacht haben, um auf die Gefahren dieser mRNA-Impfungen hinzuweisen. Wir haben Interviews mit Impfgeschädigten gemacht, geimpft, geschädigt, geleugnet. Und mit Impfgeschädigten, mit Ärzten und so weiter. Wenn ich mir denke, in dem Krieg sind jetzt Ukraine, Russland sind jetzt 1,7 Millionen ukrainische Soldaten gefallen und ungefähr 600.000 russische Soldaten. Das sind nicht nur die Zahl dieser Soldaten, sondern hinter jedem dieser Soldaten steht eine Familie, stehen Angehörige. Das potenziert sich nochmal um x-faches von Müttern, von Frauen, von Kindern, die ihren lieben Angehörigen trauern. Und das muss man den Menschen bewusst machen, indem man die Trauernden interviewt, indem man drastische Bilder von der Front zeigt. Deren gibt es genügend, da darf auch mal Blut spritzen, alles mögliche. Wir müssen die Emotionen berühren. Und wir können jetzt, wie schon gesagt, wir können jetzt den Spieß umdrehen. Wie wir uns aufgeregt haben, dass Corona mit Angst und Panik verbreitet wird, können wir jetzt und zu Recht den Krieg mit Angst und Panik verbreiten und unter die Leute bringen.
Und wir kommen zum letzten Punkt, den Punkt 6, der ja etwas positiv ist. Und das ist, es ist attraktiv, es ist sexy, mutig zu sein. Nein zu sagen zu Kriegswirtschaft ist richtig. Auch wenn es als mutig erscheint, nicht das extra Geld jetzt anzunehmen. Und es war nämlich auch mutig zur Erinnerung, nicht die Corona-Genspritze zu nehmen. Und heute ist es attraktiv. Diese Menschen sind stolz und glücklich, dass sie das nicht genommen haben vor ein paar Jahren. Für ihre Gesundheit, im Körper, im Geist. So dreht sich das alles um. Und so möchten wir auch allen da draußen Mut zusprechen, jetzt halt auch zum Nein sagen zu stehen. Es gibt sogar eine Website, dann gibt es nur eins.de. Ja, da kann man auch nochmal Postkarten runterladen, wie man Nein sagen kann. Und das ist der ganz wichtige Punkt dazu. Und zum Abschluss, die 6 Punkte, die wir als Ärzte nochmal vorgetragen haben, verbreitet sie draußen. Verführungs- und Korruptionsgeld, erster ganz wichtiger Punkt. Und kein Krieg ohne Ärzte, liebe Kollegen. Krieg ist ungesund.
Punkt 3. Punkt 4. Mütter fürs Leben, für die Gesundheit, für das Töten. Punkt 5. Impfgeschädigte gleich Kriegsgeschädigte. Und es ist attraktiv, mutig zu sein. Herzlichen Dank.
Ja, nochmals danke an die Mediziner und wir spielen den Ball mal gleich weiter zur letzten Gruppe. Das sind die Strategen und die Analysten, die aus der Vogelperspektive heraus die Aufgabe wahrgenommen haben. Und da bin ich gespannt, was wir nun zum guten Schluss des Planspiels hier präsentiert bekommen. Bitteschön.
Und bevor wir dann eben auch zu den Lösungen, zu den Strategien kommen, war ja auch noch die Frage, die, glaube ich, hier noch gar nicht beantwortet wurde, wie weit ist es denn jetzt mit der Kriegstreiberei vorangeschritten, wie weit sind wir denn jetzt schon auf dem Weg, auf dem Kriegspfad sozusagen? Und da waren wir uns einig, dass es wohl eher nicht zu einem großen heißen Krieg kommen wird. Wir sehen das Ganze eher als Marketing, also Marketingarbeit für die Rüstungsindustrie. Und natürlich einhergehend von Politik und auch den Leitmedien oder Mainstream-Medien wird eben mit allen Mitteln der Propaganda einfach das Volk in die Angst getrieben. Und wie das Kaninchen vor der Schlange soll, wir dann ja auch verharren und möglichst nicht in eine eigene lösungsorientierte Aktion kommen. Insofern, man weiß zwar nie, ob jetzt ein wirklich Verrückter irgendwo auf den Knopf drückt und es doch zu irgendetwas kommt. Aber wenn wir es mal auf einer Skala von 0 bis 100 bewerten wollen, wie weit wir in der Kriegsvorbereitung dann schon gekommen sind, dann wären 100% natürlich dann schon der heiße Krieg, der stattfindet. Da sind wir eher erst bei 20-30% angekommen, was die echte Kriegsvorbereitung eben angeht, wenngleich der Dritte Weltkrieg in Form eines hybriden Krieges längst im Gange ist. Also der Angriff, der Krieg gegen die Gesundheit der Menschen, ja die Verblödung der Menschheit, also das Bildungssystem liegt am Boden. Also all diese Dinge, auch die Indoktrination durch Schule, durch Medien der Menschen eben, die völlig in eine andere Richtung gelenkt würden, als um die Themen, um die es eigentlich geht. Also dieser hybride Krieg gegen die Menschheit, der sogenannte Dritte Weltkrieg, ist längst im vollen Gange. Und da dürfen wir auch noch mehr in der Analyse einsteigen und auch dort Lösungen anbieten. Also das war so ein bisschen der Rückblick und auch ein bisschen Selbstkritik, die ich einfach hier mit reinbringen wollte. Und da hoffe ich doch, dass wir aus diesem zweiten alternativen WEF eine Menge mehr an Kooperationsbereitschaft mitnehmen werden, auf ein mehr aufeinander zugehen, auch fachübergreifend. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir auf diesem Weg kommen. Und möchte jetzt eben auch das Wort weitergeben und jetzt endlich in den positiven Teil, wo es um Lösungen geht.
Ja, das ist recht spannend, dass du sagst, wir waren uns alle einig, dass es keinen Krieg geben wird. Da sind wir schon bei einer großen Problemstellung, die heute schon oft diskutiert worden ist, das Bewusstsein überhaupt zu schaffen für einen Krieg. Wenn das nicht mal in der eigenen Gruppe oder in dieser kleinen Runde hier da ist, dass es eventuell zumindest zu einem Krieg kommen könnte, dann kann man sich vorstellen, dass es die da draußen, die sich sehr wenig kritisch informieren, schon gar nicht glauben. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, wie gesagt, dass wir uns da einig sind, aber wie gesagt, das zeigt auch schon die Problemstellung. Das Erste und Wichtigste, was wir jetzt auch schon ein bisschen gehabt haben, ist einfach die Gemeinschaften zu schaffen. Die Leute da draußen fühlen sich alleine und isoliert. Das ist, ich glaube nicht, dass jetzt, vielleicht glauben sie nicht an einen Krieg, aber sehr viele sehen, dass sehr vieles falsch läuft und haben sicher in vielerlei Hinsicht Ängste, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder wie auch immer. Und das Problem aber ist, Einsamkeit und Isolation lähmt und niemand will dann etwas tun oder fühlt sich dann auch nicht in der Lage, etwas zu tun. Sie fühlen sich machtlos. Das heißt, das Erste und Wichtigste, was gemacht werden sollte in diesen nächsten Jahren, was ja die Aufgabenstellung war, ist eben Gemeinschaften zu bilden und bestehende zu vergrößern. Und da ist ja das Alternativ-WEF ein wunderbares Werkzeug, was man nutzen kann, wo man eben darauf aufbauend Untergruppen bilden kann, Gemeinschaften schließen kann, sich vernetzen kann und dann gewisse Botschafter vielleicht auch ernennen kann vom Alternativ-WEF, die eben für den Frieden stehen und eben auch regionale Gruppen schaffen zum Beispiel und Vortragsreihen organisieren. Das führt uns auch zum nächsten Punkt, der heute oft schon besprochen worden ist, der Schrecken des Krieges. Das sind die zwei, also eine der zwei wichtigsten Botschaften, wo wir finden, dass die einfach eben auch verbreitet werden soll. Das ist heute schon sehr oft gefallen. Wir können uns da nur anschließen. Die Schrecken des Krieges sind nicht klar. Wir glauben aber, dass Medienarbeit alleine oder Kampagnen alleine zu wenig emotionalisieren. Da ist eben wieder die Gemeinschaft gefragt. Wenn man Krieg oder die Schrecken des Krieges gemeinsam erlebt, bespricht, Lösungen findet, einfach das Miteinander spürbar macht, die Ängste miteinander teilt und einfach ja das Ganze menscheln lässt, dass dann auch die Emotionalisierung gegenüber dem Krieg besser wird, wenn man zum Beispiel Vortragsreihen macht, wo eben dann Kriegsopfer sprechen, die aber angreifbar sind, die hier sind, die da sind und nicht nur in den Medien, dann glaube ich, dass das viel mehr Wirkung erzeugt. Und da kann ja jeder einen Beitrag dazu beitragen, wenn eben Untergruppen gebildet werden, wenn eben gewisse regionale Gruppen Vorträge veranstalten und so weiter. Genau. Und eben wegen den Medien, es ist einfach, wir sind, glaube ich, da einfach zu sehr schon gewohnt, alles ausschalten zu können und zu sehr in einem Film. Das heißt, wir schalten dann halt auch diese Medienkampagne einfach aus und gehen ins Bett und es ist alles wieder okay. Also da muss man einfach diese Nähe wieder schaffen und wie gesagt, deshalb Gemeinschaft einfach so wichtig. Die zweite Botschaft, die dann über diese Gemeinschaften und Untergruppen des AWF am besten verbreitet werden sollte, ist eben, du kannst dich verweigern, du kannst dich wehren, du kannst etwas tun. Ich glaube, das ist eben auch etwas, was nicht klar ist. Die Leute fühlen sich alle nicht nur isoliert, nicht nur einsam, sondern auch wehrlos, machtlos. Sie haben einfach überhaupt keine Ahnung, was soll ich denn tun? Das ist die Nummer eins Frage, die mir und uns immer wieder gestellt wird von den Leuten nach Vorträgen, nach Veranstaltungen. Ja, aber was sollen wir denn jetzt tun? Und da wäre es wirklich wichtig, eben diese Klarheit und diese Botschaft zu verbreiten, überall eben in den Medien, in den Untergruppen, in Vortragsreihen, in Aussendungen, die von den Untergruppen ausgehen können. Du kannst etwas tun und was kannst du tun? Und da sind eben Ideen geboren worden, wie Ratgeber zu machen, einen gemeinsamen Alternativ-WF-Ratgeber, wo vielleicht auch sich jede Untergruppe in seiner Expertise einbringt. Was kann man denn jetzt wirklich konkret tun, eben um sich zu verweigern? Es sind so Sachen gefallen, wie man lässt sich einfach als Frau eintragen oder so. Ja, dann kann man nicht in den Wehrdienst eingezogen werden. Also einfach so, wir haben halt alles Mögliche mal überlegt. Ja, man könnte da einfach wirklich einen, wie hat er geheißen, wie komme ich drumrum, hat es der Gerhard genannt, wie komme ich drumrum Ratgeber machen, ein Ratgeber zum Verweigern. Ja? Also das wäre eine konkrete Sache, die man eben auch gemeinsam machen kann, wo man es eben auch dann über Vortragsreihen und so weiter dieses Wissen verbreiten kann, also nicht nur jetzt in Form eines Buches. Und das andere ist, was immer wieder auch gefallen ist und was immer wieder klar wird, die Leute wollen etwas tun, aber eben es muss alltagstauglich sein, es muss in den Alltag integrierbar sein, es müssen kleine, risikoarme Aktionen sein. Da ist ja das auch schon mit der roten Linie gefallen, das ist ja schon ein Beispiel dafür. Und da haben wir auch eben gesagt, ja, da wäre ja auch toll, wenn eben das Alternativ-WF oder eben Untergruppen oder in Zusammenarbeit kleine, alltagstaugliche Aktionsratgeber beziehungsweise Protestratgeber, eben einfach Kleinigkeiten, was kann ich so machen, was kann ich in verschiedenen Alltagssituationen machen, wie auch immer, wo einfach ein paar Ideen drinnen stehen und wo halt jeder einfach seinen Teil in seiner Untergruppe dazu beitragen kann.
Wir haben unter anderem auch besprochen, es wäre sinnvoll, dass das AWF-Logo wir alles sichtbar machen auf die Homepage, auf allen Aussendungen, die wir eben machen, also müssen einfach die Marke mehr verbreiten und wir wünschen auch insgesamt von allen mehr Verbindlichkeit in den Aktionsgruppen, dass es eben jetzt im Nachgang dazu kommt, dass wir ganz aktiv miteinander arbeiten, mit Verantwortung übernehmen, auch ehrenamtlich. Wir müssen nicht immer mit der Friedensarbeit auch noch Geld verdienen, das kann man auch mit durchaus so machen. Und wir rufen dazu auf, dass wir hier aus diesem Kreis alle Zuschauer eben jetzt zu Botschaftern des AWF werden und eben eine gemeinsame Botschaft für den Frieden und gegen Krieg nach draußen tragen. Und das würden wir uns aus der Gruppe Analyse Strategie auch sehr stark wünschen, dass es eben hier wirklich ein großes, sichtbares Signal gibt. Und da, glaube ich, werden die Menschen überall auf der Welt oder speziell im Dachraum einfach als AWF-Botschafter zu gewinnen und einzuladen, dass alle Menschen diese Botschaft eben verbreiten des alternativen WEFs. Ja, insofern vielen Dank an die Runde, an die Gelegenheit hier und lasst uns einfach AWF-Botschafter werden und suchen.
Ja, ist das schon ein wunderbarer Appell an unsere Zuschauer, die dieses Planspiel hier heute verfolgt haben. Werden Sie AWF-Botschafter. Doch bevor es soweit ist, lieber Robert, du hast das Ganze aufmerksam verfolgt. Vor uns liegt ein Teppich von Möglichkeiten. Wie fasst du das jetzt mit deinen Worten zusammen, was du in den letzten knapp 60 Minuten gehört hast?
Ja, ich bin gerade auch von diesem Moment ein bisschen ergriffen, gerade weil mir das bewusst geworden ist, was das bedeutet, dass wir alle so zusammenkommen. Im amerikanischen Football gibt es einen Begriff, der nennt sich das Momentum. Also wenn eine Mannschaft einfach alles schafft, jeder Spielzug, ein Touchdown nach dem anderen, wenn die andere Mannschaft quasi komplett niedergerannt wird. Und ich denke, das ist damals passiert bei Corona, da sind wir alle komplett überrannt worden. Diese Kampagnen waren alle orchestriert. Event 201, das war abgesprochen, das war alles orchestriert, organisiert und wir saßen da eigentlich nur noch da und haben geschehen lassen müssen, was da alles passiert ist. Und jetzt sind wir wieder in so einer Situation, wo etwas Großes vor uns aufgebaut wird, aber wir können jetzt dagegen handeln. Und ich glaube, wenn wir uns unserer eigenen Wirkmächtigkeit bewusst werden, was wir freien Medien haben, weil jeder von uns erreicht Hunderttausende von Zuschauern, dann können wir da wirklich auch als große Multiplikatoren dienen, vor allem, weil wir haben es oft als Feedback bekommen, viele Leute haben uns gesagt, ihr habt uns unser Leben gerettet in Corona. Und ich glaube, das haben viele von euch schon erfahren. Und wenn wir, so wie es jetzt auch gerade angeklungen ist von dir, Erich, wenn wir als gemeinsame Gruppe wirklich da so vielleicht nicht so hochgehoben das Wort jetzt, aber so ein Leuchtfeuer sind der freien Medien, dass da sich wichtige Multiplikatoren zusammenfinden und das Thema mit diesen genialen Kampagnen, wie du es gerade vorgestellt hast, mit dieser Meme-Kampagne und so. Ich glaube, da könnte man wirklich eine richtige Hoffnung für viele Menschen in dieser Zeit aufbringen. Also ich fühle mich gerade sehr wohl hier, muss ich echt sagen. Vielen, vielen Dank, dass wir in dieser Gruppe zusammenkommen können. Aber Thomas, ich weiß, dass du das noch viel, viel besser zusammenfassen kannst. Was sind deine Gedanken jetzt dazu?
Also es begann zunächst mit einem Schockmoment, denn für mich war es bisher unvorstellbar, dass Juristen zum Ausdruck bringen, verlasst euch bitte nicht auf uns. Das war hochinteressant festzustellen, dass gerade die Juristen jetzt dazu aufrufen, Widerstand zu leisten, dem System das Geld zu entziehen, die Wehrkraft zu entziehen. Das war hochspannend hier heute in dieser Runde. Dann ging es natürlich weiter mit den Aktivisten, die diese neue Bewegung in Form einer Kampagne ins Leben rufen wollen. Die rote Linie, die die Medienmacher natürlich auch aufgreifen können. Ich freue mich jetzt schon auf das neue Format in den verschiedensten freien Medien, diese besondere Talkrunde mit namhaften Prominenten, die erstmals vielleicht wie zuletzt Dieter Bohlen Gesicht zeigen, ihre Meinung äußern, weil sie sich jetzt auch ein Stück weit aus der Deckung wagen, sicherer fühlen, nachdem mehr und mehr eben ihre Meinung äußern. Und wer Meinung äußert, das haben wir festgestellt aus der Sicht der Ärzte und Mediziner, wird attraktiver. Mut, meine Damen, macht sexy und ich finde insbesondere die Bewegung in Richtung Frauen interessant. Frauen für Frieden. Und ich denke, Sie, liebe AUF1-Zuschauer, haben eines erkannt. Ihre Spende ist gut investiert, ist gut angelegt. Dieses Alternativ-WEF zeigt einmal mehr, was möglich ist, wenn sich die freien Medien zusammentun, mit ihrer Unterstützung Dinge auf den Weg bringen, die sonst nicht möglich wären. Deshalb an dieser Stelle einen großen Dank an Sie. Bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen. Danke an die Runde. Ich denke, es ist für diesen Moment alles gesagt. Es wird noch weitere Übertragungen geben vom Alternativ-WEF. Und ich bin mir sicher, mit dem Blick in Richtung Stefan Magnet und Elsa Mittmannsgruber, wir sehen uns wieder.